Painted Black, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und damit herzlich willkommen zu Folge 26 Aalen69 mit mir, Georg Wendt vom Aalener Stadtarchiv. Das halbe Jahr ist schon wieder geschafft, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und auch in Aalen 1969, da geht die Welt so ein bisschen in die Sommerpause hinein. Also alles langweilig in dieser Woche, liebe Hörerinnen, liebe Hörer? In keinsten Fall. Sie haben es vielleicht schon erraten an dem Song Painted Black von den Rolling Stones am Anfang. Wir werden einen tragischen Todesfall eines rollenden Steins Brian Jones besprechen, der in dieser Woche stattfand. Wir werden sprechen über Ökologie und die Verunreinigung des Rheins im Sommer 69. Ein Thema, was auch immer mehr wahrgenommen wird in dieser Zeit. Und schließlich schauen wir uns auch mal das englische Königshaus an, was auch damals den einen oder anderen Skandal zu verkraften hatte. Aber erstmal geht's los mit dem Intro. Beginnen möchte ich aber mit einem Stein, der Millionen erreichte, wie die Schwäbo am 4. Juli 69 titelte. Denn tags zuvor war überraschend für manche Brian Jones gestorben, ertrunken in seinem eigenen Swimmingpool. Für die Schwäbo war er vergöttert und verächtet. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hatten ja schon mal über die Beatles als die eine große Beat- und Rockband der 60er Jahre gesprochen, aber es gab natürlich große Konkurrenz für all diejenigen, nämlich die Beatles zu angepasst, zu sehr Establishment fanden. Für die gab es mit den Rolling Stones eine andere Band, die ja eigentlich zwar genauso wohlhabend und genauso angepasst war, sich aber doch deutlich rebellischer gab, und ein Großteil dieser Rebellion wurde dabei von Brian Jones, dem Lead-Gitarristen, ausgestrahlt. Seine Frauen- und Drogengeschichten, sie füllten nicht nur die Boulevardzeitungen. Für viele unangepasste Teenager war er deswegen auch gerade Vorbild in diesen besonderen Rebellion-Jahren der späten 60er und frühen 70er Jahre. Entsprechend widmete auch die Schwerpo diesem Ereignis, diesem ja, Tod von Brian Jones, fast eine ganze Seite, aus der ich Ihnen jetzt mal vorlesen möchte. Ein Stein, der Millionen erweichte. Sie stiegen auf aus dem Nichts. Mit ihren Nummern Satisfaction und Let's Spend the Night Together eroberten die Rolling Stones die Hitlisten aller Welt. Die fünf Popmusiker aus England überrundeten zeitweise sogar die vier Beatles aus Liverpool. Gestern ist einer der Teenager-Sterne je verloschen. Der Gitarrist Brian Jones ertrank in seinem Swimmingpool. Die Scheinwerfer beleuchteten ein makaberes Schauspiel. Auf dem Grunde des Schwimmbassins lag eine leblose Gestalt. Brian Jones, ehemaliger Gitarrist der Rolling Stones, war schon tot, als seine Freunde den Körper nach oben holten und vergebens versuchten, ihn noch mit Mund-zu-Mund-Beatmung zu retten. Dorfarzt und Polizei des kleinen Ortes Hartfield südlich von London konnten nur noch den Tod feststellen. Die erste offizielle Erklärung lautete auf Erstickung nach einem schweren Asthmaanfall. Doch schon jetzt wird gemunkelt, dass Brian Jones unter Einfluss von Haschisch das Zeitliche segnete. Es war eine laue Sommernacht. Brian Jones, 26, hatte mit seiner schwedischen Freundin Anna und Frank Thurthort, einem Bauunternehmer aus London, in die amerikanische TV-Show Love In angeschaut. Davor in seinem mit Stereoanlagen, Orgel, Saxophon und Klavier ausgestatteten Musikzimmer gearbeitet. Zur Erfrischung beschloss man, ein wenig im blau gekachelten Swimmingpool baden zu gehen. Für Brian Jones wurde es das letzte Bad. Seine Freundin Anna ging nach etwa 20 Minuten wieder zurück ins Haus. Thurthort folgte wenig später, um sich eine Zigarette zu holen. Als er wieder nach draußen ging, sah er Brian Jones am Grund des Bassins liegen. Auf seinen Schrei hin eilte Anna aus dem Haus. Gemeinsam tauchten sie, führten am Rande des Beckens Mund-zu-Mund-Beatmung durch, doch vergebens. Brian war tot. Die herbeigerufene Polizei entdeckte in der Nähe des Swimmingpools ein Inhalationsapparat. Chefinspektor Robert Marshall fand darauf für wenig später den Aussagen der beiden Jones-Freunde die Erklärung. Schon seit Monaten litt der prominente Rolling Stone an schweren Asthmaanfällen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sehr viel später sollte der Verdacht aufkommen, dass dieser nun ja Freund, dieser Bauunternehmer Thurthort, durchaus seinen Anteil haben sollte an dem Tod von Brian Jones. Wurde nie bewiesen, aber es soll wohl zu Streitigkeiten gekommen sein, um Geld wegen des Baus und Umbaus dieser Anlage. Möglicherweise gibt es da also einen Zusammenhang. Das haben zumindest später Freunde und Bekannte so nahegelegt. Die Schwerpo aber schreibt weiter. Brian Jones war der intelligenteste der Rolling Stones, die er am 8. Juni verlassen hatte, weil die Musik seiner Kollegen Keith Richards und Mick Jagger, Zitat, die Grenzen meines Geschmacks erreicht hatten. Schon nach den ersten verdienten Tausendern hatte sich der ehemalige Lastwagenfahrer in mehreren Firmen als Direktor eingekauft, um auch dann ein gesichertes Leben zu führen, wenn die Zeit der wälzenden Steine einmal vorbei sein sollte. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich war es eher so, dass sich die anderen Stones von Brian Jones getrennt haben, weil er aufgrund seines Drogenkonsums, seiner Unzuverlässigkeit einfach nicht mehr ein funktionales Element der Band sein konnte. Sie zahlten ihm einmal 100.000 sowie 20.000 Pfund jährlich, solange die Rolling Stones noch existiert. Damit weiter in der Schwäpo. Doch die hässlichste Beatgruppe der Welt hielt sich nicht nur jahrelang in Hitparaden, sondern überholte sogar zeitweise die Beatles in der Gunst ihrer britischen Fans. Während die fein gewordenen Kellerkinder aus Liverpool sich dem verhassten Establishment immerhin so anpassten, dass sie sich die Orden der Members of British Empire anhängen ließen, wurde der Ton der Rolling Stones immer rüder, ihre Texte immer aggressiver und sexuell eindeutiger und ihr Gitarrist Brian Jones machte nicht nur einmal Schlagzeilen, die nichts mit seiner Musik zu tun hatten. Nun zählt die Schwäpo die Drogendelikte und seine ausstehenden Unterhaltszahlungen auf und danach geht's weiter. Brian Jones, der sich stets beklagte, dass ihn Journalisten nur noch nach Liebesaffären und dem Ungeziefer in seinen langen Haaren befragten, anstatt ihn wie einen normalen jungen Mann, der Bücher liest, Platten hört und sich für Politik interessiert zu behandeln, war ohne Zweifel der Rolling Stone, der mit seinen musikalischen Ideen den Sound der Steine beeinflusste. Vorwürfe, dass er nicht nur der intelligenteste, sondern auch der dreckigste der Steine sei, beantwortete er mit dem Hinweis, dass er sein Haar wasche und außerdem von Ungeziefer frei sei. Meine liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht noch dazu der Hinweis, dass die größten Erfolge, die größten Hits der Rolling Stones nicht von Brian Jones gespielt worden sind, sondern von Keith Richards und Mick Jagger. Allerdings muss man sagen, dass Brian Jones durchaus genial gewesen ist, auch als Multi-Instrumentalist. Sie erinnern sich vielleicht an den Eingangssong Painted Black und die Sitar, die er so spielt und die in die Musikgeschichte eingegangen ist mit dem Startakkord. Nun, diese spielte selbstverständlich Brian Jones, so wie viele andere Instrumente auch. Damit aber zurück zur Schwäbischen Post. Der Satz aber, dass er nichts in der Welt so sehr schätze wie ein saftiges Steak und ein langhaariges Girl, schien nicht so ganz aus der Luft gegriffen. Mehrere Vaterschaftsprozesse waren seinem Ruf nicht gerade dienlich. Da in England die Höchstalimente bei 25 Mark pro Woche liegt, nahm Brian Jones die Gerichtsurteile nie so ganz ernst. In dem Durcheinander seiner vielen Affären vergisst man leicht, dass Brian Jones einer der besten Popmusiker unserer Zeit gewesen ist. Sein ätzend hartes Gitarrenspiel, seine Ideen für Arrangement und Sound, seine orgiastischen Improvisationen hatten mit dem Riesenerfolg der Rolling Stones ausgemacht. Sein Abschied von den Rolling Stones mit den Gedanken, eine eigene Band zu gründen und noch bessere Musik zu machen, hat ihn bei den Fans eher noch populärer gemacht, denn alle erwarteten gespannt die erste eigene Produktion dieses begabten Musikers. Dazu kommt es nun aber nicht mehr. Brian Jones hat wild gelebt und die Jahre im Licht des Ruhms reichlich ausgenutzt. Dass aber der 26-Jährige von der Gesellschaft wegen seiner Eskapaden geächtet, musikalisch für die heutige Zeit die Bedeutung hatte, die einst in ihrer Zeit ein Schubert, Beethoven oder Mozart hatten, wird allzu leicht im geheimnisvollen, dunklen, überraschenden Tod untergehen. Zurück bleibt die letzte Rolling Stones Langspielplatte Beggar's Banquet, die noch unter seinen Mitwirkungen entstand und einen Höhepunkt in der kommerziellen Popmusik unserer Zeit darstellt, wobei ich da auch einschränken muss, dass es umstritten ist, wie viel Anteil er an dieser letzten Platte überhaupt noch hatte, zu einem Zeitpunkt, als er schon eben schon längst unter Asthma und Drogengeschichten litt. Damit kommen wir zu einer üblen Umweltkatastrophe im Juni 69. Am 19. Juni nämlich wurde auf unbekannte Art und Weise bis heute ein neurotoxisches Insektizid, genannt Endosulfan, in den Rhein eingeleitet. Es kam zu einem Fischsterben in Mittel- und Niederrhein von unbekanntem Ausmaß. Zitat: Vom Hubschrauber aus war der Fluss aufgrund der bäuchlings schwimmenden Fischkadaver silbrig. Es gab dann verschiedene Theorien, dass möglicherweise die Höchst AG am Untermain, also bei Frankfurt, den Main und damit eben auch den Rhein kontaminiert haben könnte oder dass vielleicht dieses Insektizid von einem Frachtschiff gefallen sein könnte. Aber wie gesagt, kam nie ganz raus. Die Staatsanwaltschaft gab damals die Untersuchungen auf. Am 28. Juni beschäftigte sich auch die Schwäbische Post, also 9 Tage später, mit diesem Thema. Titel: Was ist, wenn der Rhein umkippt, in Anführungsstrichen. Die jüngste Verseuchung durch ein Insektengift macht den Experten schwere Sorgen. Das Lied vom wunderschönen deutschen Rhein klingt schon seit Jahren wie Hohn, nachdem Deutschlands meistbesungener Strom zur Sommerzeit mancherorts nicht gerade einladend Düfte verströmt und selbst eingeschworene Wasserratten die längst nicht mehr blauen Fluten tunlichst meiden. Dennoch hatte es die breite Öffentlichkeit bisher eher mit einem Achselzucken aufgenommen, wenn sie erfuhr, dass das mit nicht weniger als 500 Giftstoffen durchsetzte Nass des Rheins den Namen Wasser kaum mehr verdiente. Für die Sauberkeit des Rheins zettelte niemand einen Protestmarsch an. Wenn auch angeblich die Gefahr gebannt ist, dass der Rhein umkippt und damit das ganze mikrobiologische Leben des Stromes vernichtet würde, so sind doch die Konsequenzen der Katastrophe noch nicht abzusehen. Von Bingen bis zur holländischen Grenze lebt praktisch kein Fisch mehr im Rheinstrom. Und selbst die sprichwörtlich zähen Aale trieben zentnerweise tot im Wasser. Nun kann zwar der Fischbestand nach Angaben des nordrhein-westfälischen Landwirtschaftsministers innerhalb von 4 Jahren wieder herangezüchtet werden, aber die Ökologie, in Klammern, das muss man erklären, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Beziehungen der Lebewesen zu ihrer Umwelt. In einem der größten und wichtigsten Flüsse des Kontinents ist aufs Empfindlichste gestört. Noch weiß man nicht, wie sich das giftige Schädlingsbekämpfungsmittel Thiodan in den Fischgründen der Nordsee auswirken wird. Und nicht nur die konservative britische Zeitung Daily Telegraph ist der Ansicht, dass es reine Torheit wäre, anzunehmen, eine derartige Zerstörung der Ökologie werde keinerlei Folgen für das Gleichgewicht der Natur und der Nordsee haben. Die Bestürzung über die Giftkatastrophe erstreckt sich über ganz Europa. Denn in Frankreich, England oder Österreich ist man nicht zu Unrecht der Meinung, dass sich ein derartiges Unglück jederzeit in der Seine, Themse oder Donau wiederholen könnte. Die Rheinverseuchung ist von vielen deswegen auch als Warnsignal verstanden worden. Zweifel wurden laut, ob angesichts der unauslotbaren und künftig sicherlich nicht mehr auszuschließenden Gefahren für die Menschen und Tiere am Rande von Flüssen und Seen die Bußgeld- und Strafbestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes aus dem Jahr 57 noch ausreichten. Nicht nur die Aalfischer am Niederrhein sehen einen Mann, der vorsätzlich Gift in einem Fluss leitet und damit unabsehbare Schäden und eine gesundheitsgefährdende ganzen Bevölkerung in Kauf nimmt, als einen Verbrecher an. Tja, der Tod der tausenden Aale war zumindest nicht ganz umsonst, denn dieser Zwischenfall, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, er führte zu einem gewissen Umdenken, wenn es um den Umgang mit deutschen Gewässern ging. Der deutsche Gewässerschutz, das Wasserhaushaltsgesetz und die Abwasserverordnungen wurden deutlich verschärft auf kommunaler, auf Landesebene und auch auf Bundesebene, um eben zu verhindern, dass so etwas nochmal passiert. Allerdings, und das muss man auch klar sagen, ist man erst in der Bundesrepublik 1969 am Anfang für ein ökologisches Bewusstsein. Das sind ja Prozesse, die sich dann weit in die 70er und 80er Jahre noch fortsetzen, bis man verstanden hat, dass man eben ohne Schutz der natürlichen Ressourcen eben auch kein menschenwürdiges Leben mehr im Land hier führen könne. Und damit kommen wir heute nochmal ganz, ganz kurz zu den Royals. Ich weiß nicht, ob Sie die Serie The Crown auf Netflix kennen. Jedenfalls wird in der 3. Staffel auch die Investitur von Prinz Charles als Prince of Wales gezeigt. Die Serie, die ganze Staffel macht eigentlich deutlich, in was für eine Legitimationskrise die Royals in den späten 60er Jahren gewesen sind. Sie wurden von vielen Briten als abgehoben wahrgenommen, als weit weg von den normalen Sorgen in einem Land, was ja zunehmend mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hat. Vor allem Prinz Philip, der Ehemann von Elizabeth, er bemühte sich sehr, dieses Image ein bisschen aufzumöbeln. Er holte unter anderem die BBC ins Schloss und zeigte die Familie nun ja im Fernsehen, in einem Fernsehfilm, eben ganz von nahen, wie man gemeinsam Fernseh schaut oder wie man sich unterhält, wie man mit den Kindern spielt und so weiter und so fort. Zu dieser Werbemaßnahme gehörte nun auch, dass der Thronfolger, der bis zum heutigen Tag ja noch nicht auf den Thron gefolgt ist, die Elizabeth lebt einfach zu lange, Prinz Charles, in seine Rolle als Prince of Wales in Wales selbst, also vor den Augen auch von Millionen Fernsehzuschauern für diese Rolle eingeführt werden sollte. Und darüber berichtete eben nun auch die Schwäpo am 28. Juni in Vorbereitung auf diese Investitur, die am 1. Juli 69 stattfinden sollte. Ich lese mal ein bisschen vor. Prinz Charles auf allen Kanälen. 500 Millionen sollen zuschauen, wenn der älteste Sohn von Königin Elizabeth zum Prinz von Wales erhoben wird. Angst vor walisischen Bombenlegern. Das größte britische Fernsehschauspiel seit der Krönung der Königin Elizabeth II. Im Jahre 53 läuft am kommenden Dienstag über die Bildschirme von, so hoffen jedenfalls die britische königliche Familie und die Regierung, 500 Millionen Zuschauern in Großbritannien, Europa, den USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Commonwealth, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Es ist die feierliche Investitur des britischen Thronfolgers Charles als Prinz von Wales. Doch ob Prinz Charles einmal tatsächlich König wird und unter welchen Umständen er seinen Thron erhalten könnte, wird davon abhängen, ob seine Generation eine Monarchie mit ihm als König will. Deshalb wurde seine Investitur zum Anlass eines gigantischen Reklamefeldzuges in noch nicht dagewesenem Ausmaß für die britische Monarchie als Institution und für Prinz Charles persönlich. Ein Jahr lang drehte das Fernsehen der British Broadcasting Corporation einen Dokumentarfilm über die königliche Familie, dessen Vorführung 110 Minuten dauert und der zum ersten Mal die Königin und Elizabeth II. Ihren Gatten Prinz Philipp, ihre Kinder nicht nur bei formellen Anlässen zeigt, sondern auch, Zitat, ganz privat. Die BBC teilte diesen Film mit dem kommerziellen Fernsehen und verkauft ihn in der ganzen Welt. Die Investiturzeremonie nun plante Prinz Charles' walisischer Onkel, der Graf von Snowdon. Lord Snowdon erklärte öffentlich sehr freimütig: Ich entwarf die ganze Sache nur für das Fernsehen. Die größte Angst der königlichen Familie, der britischen Regierung, der Polizei ist, dass extreme Elemente der walisischen Nationalisten die Feier gewaltsam stören könnten, wie sie angekündigt haben. Man zitterte vor Bomben. Deshalb werden umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, keine Terroristen sollten hier dazwischen funken. Vielmehr sollte Prinz Charles selbst für einige Irritationen bei seiner Mutter gesorgt haben. Prinz Charles nämlich lernte 10 Wochen vor dieser Investitur bei einem walisischen Nationalisten, einem Politiker namens Edward Milward, der war übrigens auch Professor an der Hochschule, etwas über die walisische Kultur, Geschichte und eben auch Sprache. Und er tat das eben gerade deswegen, weil er tatsächlich ein Prinz von Wales sein wollte und nicht nun ein Eroberer quasi, der sich mehr oder weniger über walisische Gepflogenheiten erhebt. Er gab dann auch seine kleine Ansprache auf Walisisch und mit einem Text, der sehr von seinem eigenen Selbstbewusstsein und von seiner eigenen Verantwortung als zukünftiger König kündete, was, so behauptet es zumindest die Serie The Crown bei Netflix, nicht unbedingt der Königin und seiner Mutter gefallen hat. Seinem Ansehen allerdings als zukünftiger König und eben als Prince of Wales hat es nicht geschadet. In Wales ist bis zum heutigen Tag die Krone vergleichsweise sehr beliebt. Damit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, war es das von den Rolling Stones, von Prinz Charles und von einem verunreinigten Rhein. Mein Name ist Georg Wendt und ich sage Tschüss und auf Wiederhören.